Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 64, Marc Aurel 12.3 über die Autonomie der Psyche. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Und hallo Anne.
Hi, lieber Alex, wie geht's dir heute?
Gut, jetzt scheint gerade hier die Sonne rein und von daher ist das eine schöne Abwechslung zu dem vielen Regen, den wir hier in der Nähe von Frankfurt in der letzten Woche hatten. Das ist ein trauriger Abschied vom Sommer gewesen. So, aber so langsam komme ich an den Punkt, wo ich sage, Tee und Kekse und Gemütlichkeit ist auch was.
Ja, das ist witzig, dass du das sagst, habe ich mir auch gedacht. Ich freue mich jetzt auch auf so ein gemütliches Einkehren und genau dieses Kerzen an und ein bisschen mehr zu Hause sein. Das hält dann immer so bis kurz nach Weihnachten und dann wünscht man sich, dass schon wieder April wäre, oder?
Ja, genau so. Also Januar, Februar, März sind für mich auch immer die Monate, wo ich eigentlich gerne irgendwo hinfahren möchte, am liebsten ans Mittelmeer oder so. Also für mich ist so der Sehnsuchtsort, immer in die Camargue zu fahren mit blauem Himmel und Sonnenschein. Das ist eigentlich die beste Art zu überwintern, aber gut. Noch bin ich ja nicht in Rente.
Leider sind wir keine Zugvögel.
Nee, genau. Die kommen da tatsächlich hin, ja.
Nee, hier in Hamburg ist auch richtig schön. So richtig goldener Herbst gerade. Und ich fühle mich auch wieder besser. Letzte Woche, auch gerade nach unserer Aufnahme, da habe ich gemerkt, ich habe doch irgendeinen richtigen Virus abgekriegt. Da habe ich mir auch unsere Folge nochmal angehört. Und dachte, so zufrieden war ich damit nicht. Und irgendwie warst du so, diese Brain Fog sagt man da ja, ne? So geistig vernebelt schon. Aber dann habe ich mir auch überlegt, so ist es eben manchmal. Mhm. Und manchmal ist man nicht in seiner Topform und dann trotzdem auflaufen und seine Arbeit machen und sich darauf verlassen, dass sein Teammitglied besser drauf ist. Und dann ist das eben manchmal so. Muss man auch akzeptieren und sich da nicht zu sehr mit geißeln.
Ja, ich meine, Tagesformen haben wir ja alle und also von daher glaube ich, das muss man immer mit einkalkulieren, dass wir alle auch irgendwie zwischendurch gestresst sind und wir sind ja alle keine stoischen Weisen.
Und keine Maschinen.
Genau. Und ich meine, wir haben ja auch in unserer letzten Folge, als wir über die Psyche gesprochen haben, auch darüber gesprochen, wie verbunden wir sind eigentlich, ne, mit allem um uns herum. Und wie wir ja auch gerade jetzt beschrieben haben, das, was da draußen an Wetter ist, das hat halt auch einen Einfluss auf unsere Stimmung. Und wie wir körperlich dastehen und all diese Dinge. Und denen muss man ja Rechnung tragen. Und manches kann man halt annehmen, aber man kann es sich einfach nicht wegzaubern. Ne? Manchmal ist es halt so, ne, dass die Energie nicht da ist und dann muss man halt warten, bis sie wiederkommt. Oder sich mal auf die Couch legen.
Richtig.
Ne? Dass sie wiederkommt. Aber ich denke mal, mit drei Kindern ist es nicht so einfach, sich einfach auf die Couch zu legen. Ne?
Ja, ich liege da schon und meistens springt mir einer in den Bauch. Nicht so gemütlich da zu liegen meistens.
Ja. Ja gut, aber wir haben jetzt heute uns ja jetzt nochmal eine Textpassage rausgegriffen von Marc Aurel, die 12.3. Und das ist so ein bisschen so eine Brückenpassage, haben wir gesagt, ne, zwischen der letzten Folge über die Psyche und der nächsten Folge, wo wir uns ja mit der Emotionstheorie nochmal ein bisschen genauer beschäftigen wollen. Und du hattest die ja auch rausgesucht. Und dann erzähl doch mal, was dich vielleicht bei der Folge oder bei der Passage bewegt hat, respektive lies sie uns doch auch mal vor, dass wir da mal einsteigen können.
Genau, ich bin da letzte Woche reingefallen sozusagen und die passte mir perfekt in das, was wir besprochen haben letzte Woche. Man sieht gleich am Anfang auch, dass Marc Aurel hier von dem Lebensatem, wir haben ja viel über das Pneuma gesprochen letzte Woche und es ist ein Begriff, den er nicht häufig benutzt, diesen Lebensatem, aber er bespricht hier eben nochmal die verschiedenen Aspekte von Psyche. Ich lese einfach mal vor und dann sprechen wir drüber.
Genau. Und da das ein bisschen länger ist, müssen wir es, glaube ich, auch etwas entpacken, wie die Amerikaner sagen.
Eingedeutscht gibt es das Entpacken? Ja, ne?
Nö, gibt's nicht, aber
das ist jetzt gibt es. Neologismus. 12. Buch, Nummer 3, deine drei Bestandteile. Körper, Lebensatem und Geist. Zwei sind dir anvertraut, auf das dritte hast nur du allein Anspruch. Wenn du dich, deinen Geist, abschneiden kannst von allem, was andere Menschen tun oder sagen, von dem, was du gesagt oder getan hast und von den Dingen, deren Eintreten du fürchtest, von den Trieben des Körpers, der dich und den Lebensatem enthält, von dem wirbelnden Chaos, das von außen auf dich eindringt, sodass der Geist frei ist vom Schicksal, zur Klarheit vorgedrungen und sein Leben ganz nach ihm lebt, das Rechte tut, das Geschehen akzeptiert und die Wahrheit sagt. Wenn du dich von den Eindrücken frei machen kannst, die dir im Geist haften, frei von der Zukunft und der Vergangenheit, wenn du dich, wie Empedokles sagt, zu einer Kugel in vollkommener Stille machen kannst und dein Augenmerk darauf richtest, das zu leben, was gelebt werden kann, was heißt die Gegenwart, dann kannst du die Zeit, die dir verbleibt, in Ruhe verbringen und in Güte und im Frieden mit dem Lebensfunken in dir.
Ja, so eine dichte Passage vom guten Marc Aurel, ne? Wo er, glaube ich, sehr voraussetzungsvoll Dinge auch beschreibt. Und das muss man sich immer wieder klar vor Augen halten. Er hat ja nicht für ein Publikum geschrieben, sondern für sich selber. Und deswegen darf man natürlich auch so ein bisschen kryptisch und verkürzt und verdichtet, ne, die Dinge dann da aufzählen. Aber ich glaube, was man hier ganz schön sehen kann, ist, wie wichtig es ist, eben so ein bisschen Rahmentheorie von den Stoikern zu haben, um auch tatsächlich zu verstehen, was er da jetzt eigentlich so aussagt. Ne? Das, ja, steigen wir gleich mal am Anfang ein, ne? Mit den drei Dingen. Da gibt's nämlich durchaus, finde ich, auch gleich schon was, wo man so überlegen kann. Interessant. Er spricht von Körper, Lebenshauch und Geist, ne? Und wir haben ja beim letzten Mal so drüber gesprochen. Also Körper im philosophischen Sinn bei den Stoikern ist ja eigentlich die Verbindung aus substanzloser Form und Pneuma. Also was er dann hier mit Körper wohl meint, ist ja eigentlich eher so Soma, ne? Also dieses, was unsere biologische Körperlichkeit ausmacht. Ne?
Ja, würde ich auch sagen.
In der steckt natürlich Pneuma dann auch schon drin. Also so ganz exakt ist es eigentlich dann eigentlich an der Stelle nicht formuliert, ne? Es sei denn, dass er jetzt auch noch sagt, dass wir da mit dem kosmischen Pneuma irgendwie verbunden sind. Dann. Und er spricht ja dann auch von Geist und nicht von Psyche. Und das ist ja dann vielleicht auch nochmal ganz interessant. Geist würde man ja jetzt wahrscheinlich denken, dass das Nous ist in der Übersetzung. Ne? Und ich hatte auch mal geguckt, im Original steht hier auch Nous im Griechischen.
Ah, okay.
Ja, und wenn da jetzt Psyche stehen würde, dann könnte man sagen, ja, das haben wir ja letztes Mal besprochen, ne? Und wir haben ja im letzten Mal ja auch darüber gesprochen, da hatte ich das so formuliert, ne? Es gibt dieses Scala Naturae mit Hexis, ne? Dann die physischen Dinge, Stoffwechsel, das Physis, dann die Psyche und dann hatte ich Nous als das darüber liegende beschrieben, ne? Und das so gesagt, diese Vorstellung mit dem Trockenwerden darum Pneuma. Ganz so stimmt das nicht. Das ist sozusagen eine ganz einfache Vorstellung. Manchmal findet man das auch in Bildern so, dass dann da über Psyche dann noch Logos oder Nous dann drüber steht. Wenn man aber genau hinguckt und auch mal so ein bisschen in einzelnen Passagen liest, dann ist es eigentlich so beschrieben, dass Nous ein Teil der Psyche ist, der gar nicht unbedingt jetzt, sagen wir im Sinne von trockeneres Pneuma, sondern was da beschrieben ist, ja, es kann sein, dass es einen leichten Unterschied in der Spannungsbewegung gibt. Das ist ja das eigentlich, sagen wir, der Terminus technicus bei den Stoikern, ne? Das mit diesem trockeneren ist ja eher so aus der Vier-Elemente-Lehre, die, sagen wir, eher noch vor, ja, Sokrates sogar war mit Empedokles dann. Und das Interessante ist dann so die Frage, wenn man eine Unterscheidung hat zwischen der tierischen Seele, einer tierischen Psyche und einer menschlichen und sagt, die menschliche hat Nous, aber die tierische nicht, wodurch kommt diese Differenzierung zustande, wenn sie nicht materieller Natur ist? Ja, und das wird so ein bisschen funktional beschrieben, also dass offensichtlich unsere menschliche Natur in der Lage ist, in der Psyche eine Komplexität aufzubauen, von der Struktur her, das steht auch so da, und auch von der Funktion her, die uns eben tatsächlich unterscheidet von dem, was Tiere können. Ne? Tiere haben auch Wahrnehmungsfähigkeit, die können auch Impulse generieren, die können begehren und so weiter. Das haben wir alles auch, aber wir haben oben drüber eben auch noch unseren Intellekt, der in der Lage ist, Dinge zu ordnen, zu analysieren und so weiter. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo man dann auch merkt, da gibt es deutlich mehr noch vielleicht auch anzugucken. Ne? Also was wäre das für ein Subsystem der Psyche funktional gesehen? Können wir natürlich auch auf den Gedanken kommen, dass das was mit der Proheresis zu tun hat, dass der Nous, das ist, der das kann. Ne? Also diese Entscheidungsfähigkeit. Und dann würde ja zum Beispiel so ein Nous auch in einer funktionalen Beziehung mit der restlichen Psyche stehen. Da kann man natürlich auch auf solche Gedanken kommen. Ist damit vielleicht sowas gemeint wie das Selbst oder sowas, ne? Also das sind aber alles offene Fragen. Das ist nicht so wirklich klar rausgearbeitet, finde ich jetzt da. Und hier ist es jetzt halt so nebeneinander gestellt und er sagt ja dann auch, die ersten beiden, damit haben wir zu tun. Aber das Dritte ist eigentlich das Einzige, was wirklich uns gehört. Und deswegen, ne, komme ich wieder
deswegen
zu
deswegen hätte ich jetzt gedacht, woher Rieses, unser freier Wille, unsere Entscheidungsfähigkeit, dass das damit gleichbedeutend sein soll in dem Moment bei ihm.
Ja, genau, ne? Aber es steht halt im Griechischen nur nous da, ne? Nicht proheresis oder sowas der Art, ne? Aber man kann das natürlich, finde ich, jetzt genau so vielleicht mal versuchen, zusammenzudenken. Und ja, dann ist das ja eigentlich eine ganz interessante Fragestellung, auch wie die Stoiker das vielleicht konzipiert haben. Ne? Müssen wir nochmal irgendwelche Bücher in alten Rollen wiederfinden, die da vielleicht ein bisschen mehr Auskunft geben. So, aber ich finde es immer spannend, weil man sieht ja, also der Marc Aurel kannte seinen Stoiker schon ziemlich gut. So, ne? Dass er da mit solchen Differenzierungen da arbeitet.
Ist ja auch wirklich, seitdem er ein sehr junger Mann war, fast ein Kind war, mit Philosophie und philosophischen Lehren aufgewachsen.
Ja.
Sein ganzes Leben damit umgeben gewesen, ne? Und er schreibt die ja am Ende seines Lebens, die Selbstbetrachtung. Aber in seine Biografie kommen wir noch ins Detail in späteren Folgen, ja, mit unserem lieben Experten Tino.
Genau, da kommen wir noch zu.
Genau, wenn wir dann weitergehen im Text, sagt er jetzt, von was sich unser Geist alles abschneiden kann, beziehungsweise wo wir eben die Macht drüber haben, uns zu distanzieren von. Und das sind die Sachen, die andere Menschen tun oder sagen und auch von dem, was man selbst gesagt oder getan hat und von den Dingen, deren Eintreten du fürchtest. Da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, diese wie der Umgang ist mit Vorstellungen, was uns alles widerfahren kann in der Zukunft.
Und also da wäre auch wieder die interessante Frage, das mit dem Abschneiden klingt ja sehr hart, ne? Das ist so dieses so nach dem Motto, guck dir, dass du dich in eine Bubble reinsetzt, damit dich dann nichts mehr irgendwie stört, ne? Das wäre aber dann auch wieder eigentlich nicht stoisch gedacht, weil wir müssen ja eine Verbindung halten zum Universum oder zum Kosmos dann, ne? Und ich habe so gedacht, als ich das so gelesen habe, ich glaube, dass da so Referenzen drin sind zur Kausaltheorie der Stoiker. Weil die unterscheiden ja unterschiedliche Kausalitätsmechanismen. Also da gibt es etwas, was von außen uns antreibt. Und die Frage ist, ist das das Dominierende? Oder aber ist das, was wir intern dazu tun, das, was nachher dominierend ist? Und ich würde sein Bild so vielleicht verstehen, dass diese interne Kausalität, die wir durch unseren freien Willen in Bewegung setzen können, so dominierend ist, dass wir zwar mit dem von draußen umgehen, es aber nicht uns dahingehend dominiert, dass es unsere Vorstellung antreibt. So, ja, das wäre dann so dieser Gedanke, wie man innere Freiheit auch praktizieren kann, ganz praktisch gesprochen, so, ne? Und das würde dann auch nochmal darauf verweisen, wie tief die Stoiker eigentlich solche Dinge da schon denken, ne? Und dass es da Theoriefiguren gibt, die das genauer analysieren, wie wir mit externen Impulsen umgehen und sie in eigene Impulse umsetzen. So, ne, was da alles so an Schritten dann auch passiert über die Wahrnehmung, die dann weiterverarbeitet wird und so weiter. Ne? Und ich glaube, dass das hier so ein bisschen drinsteckt. Ne? Also von daher ist das mit dem Abschneiden, finde ich, gar nicht so glücklich. Also kausal vielleicht abschneiden, aber nicht im Sinne von, wir sind jetzt nicht mehr sensibel für das, was von außen kommt.
Ne? Ja, ich gebe dir da recht, das Abschneiden und dann, wo ich später dann auch drüber gestolpert bin, ist dieses Zitat, in einer Kugel in vollkommener Stille machen kannst. Also diese Kugel, da muss ich denken vom Bild her an Kellerasseln, die sich in diese kleinen Röllchen zusammenrollen und die haben eben außen dann ihre kleine, was ist die Schicht? Du weißt das, Alex. Naja, ihren kleinen Panzer eben.
Ja, genau.
Und rollen sich zu und im Inneren ist ihr Körper oder vielleicht auch ein Igel oder sowas. Und damit, das ist ja auch sich abschneiden von der Außenwelt. Und so eine Undurchlässigkeit, so eine harte Schicht, die nicht mehr nach außen wirkt zu anderen Menschen, wie du schon gesagt hast, die kann ja eigentlich nicht sein, was gemeint ist.
Nee, ich glaube, da ist zum Beispiel so, da muss man jetzt, wenn man auch weiter in dem Text unten guckt, dann kommt ja dieses Empedokles-Zitat.
Mhm. Ja, das meine ich.
Ja, und Empedokles ist ja jemand gewesen, der vor den Stoikern als Philosoph gearbeitet hat, und der hat ja die Vier-Elemente-Lehre eigentlich geformt. Und der hatte die Vorstellung, dass der Kosmos in seinem Zustand durch die Transformation dieser vier Elemente mit zwei Kräften bewegt wird, nämlich einmal die Kraft der Liebe und die Kraft des Trennenden, des Streites. Und wenn der Kosmos über die Kraft der Liebe zusammengeführt ist und alle Elemente harmonisch miteinander verbunden sind, dann bildet der Kosmos eine Kugel. So, und ich glaube, dieses Bild der Vollkommenheit, ne, der durch Liebe geformten Vollkommenheit, das ist, glaube ich, das, was er hier mit der Kugel anspricht, dieses Sphairos. Und deswegen, glaube ich, muss man das tatsächlich so eher metaphorisch sehen. Also, dass man vielleicht dann auch sagen kann, also ich meine, das Ziel der Stoiker, der Telos ist ja Homologia. Also in Übereinstimmung leben. Und da könnte man sagen, dieser Sphairos von Empedokles, der ist ein Ausdruck von diesem in Übereinstimmung sein. Und wenn er sagt, bilde eine Kugel, metaphorisch gesprochen, könnte ich das jetzt stoisch so übersetzen, lebe deine Homologia, sei mit dir in Übereinstimmung. Aber dann ist die Geschichte ja eigentlich noch nicht zu Ende, weil natürlich musst du auch in Übereinstimmung mit deiner Umwelt sein und mit dem restlichen Kosmos so. Aber so würde ich das jetzt deuten. Weil ich finde, das, was du gesagt hast, wenn man das so als schotte dich ab und guckt, dass du deinen Panzer draußen hast, das ist völlig unstoisch.
Ja.
Ja, und von daher mag es sein, dass wir heute eben solche Metaphern anders lesen als er damals, weil für ihn da eben die Liebe von Empedokles drin steckte und die Vollkommenheit und das Stimmige und so weiter. Ne? Auch das finde ich jetzt ist, wenn das so ist, wäre das wieder ein deutlicher Hinweis darauf, wie komplex Marc Aurel sich in der Philosophie auch bewegt hat und wie viele Referenzen er hergestellt hat, damit man das eigentlich entschlüsseln kann, was er da sagt. Ja. Was ich auch noch spannend finde, im späteren Text kommen ja die Zeitmodi rein, ne? Spricht ja dann von Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart. Und da steckt ja so eine Aufforderung drin, leb in der Gegenwart, ne? Belaste dich nicht mit der Vergangenheit, belaste dich nicht mit der Zukunft. So, ne? Das ist ja so ein bisschen so mit der Zukunft, das, was wir bei Seneca auch gelesen haben, vor zwei Folgen war das, ne, glaube ich, als wir über diese Frage mit dem Umgang mit der Furcht und der Angst gesprochen haben. Und ja, Belastung in der Vergangenheit, naja, Dinge, die vorbei sind, sind vorbei, ne?
Ja, und wenn die negative Emotionen in uns hervorrufen, wie Reue oder Schuld, dann sind es Emotionen, die im stoischen Sinne komplett nutzlos sind. Wir können die Vergangenheit nicht mehr ändern, die ist nicht mehr in unserer Macht. Und das Einzige, wo es sich lohnt, dann sein ganzes Augenmerk drauf zu setzen, ist eben, was kann ich im Jetzt und hier angehen? Zum Beispiel aus meinen Fehlern lernen. Ja, auch Wiedergutmachung eventuell betreiben, je nachdem, was. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen bei unseren Folgen über, wie gehe ich mit eigenen Fehlern um.
Ja, ich meine, das wäre so dieser Hinweis, ne? Denk nicht so viel drüber nach, ob du in der Vergangenheit gut warst. Denk nicht drüber nach, dass du in der Zukunft gut sein willst, sondern sei einfach gut. Jetzt. Und wenn du das
Ja.
bist, ist eigentlich alles gut. So, ne? Und das setzt halt eben voraus, dass deine Seele in Übereinstimmung ist mit sich selber und mit der Umwelt und all diese Dinge.
Und eben weiter oben auch, denk nicht drüber nach, was andere Menschen tun oder sagen. Also diese nochmal, was er dann eine Nummerierung übrigens weiter in dem 12. Buch nochmal ausführlicher betont, dass uns die Meinung der anderen Menschen so wichtig ist und dass wir uns viel eben darüber definieren, was andere von uns halten. Aber dass es immer wieder man sich vor Augen halten muss, nein, es ist wichtig, was ich selber, was meine Wertesysteme sind, dass ich damit in Übereinstimmung lebe. Und das gerät so schnell aus dem Blick. Immer wieder diese Erinnerung zu haben, nein, das ist nicht wichtig, was die anderen davon halten.
Ja, in der nächsten, in 12.4, sagst du ja, ne, da sagt er das ja dann auch, ne, es ist so spannend, jeder findet sich wichtiger als die anderen, aber die Meinung der anderen wichtiger als seine eigene. So. Und stört sich die ganze Zeit da dran, ne? Und da sind wir wieder eben bei diesem Bild der Autonomie, das haben wir auch als Titel in der Folge gehabt, ne? Leb deine Autonomie. Und ja, die Frage ist, ob man jetzt wirklich sagen muss, kümmere dich gar nicht oder nimm es auf, aber bewerte es vielleicht nicht so, ne? Lass dich davon nicht beunruhigen oder lass dich nicht aus der Fassung bringen. So in der Art eher vielleicht, ne? Oder wie würdest du das sehen?
Ja, würde ich auch eher sagen, nimm es schon auf, aber lass dich davon nicht aus der Bahn werfen, die du dir selbst gesetzt hast. Also prüfe es nochmal für dich. Ist ja auch da die Frage, wie geht man mit Kritik von außen um? Ist die überhaupt berechtigt? Hat die Person, die mich hier kritisiert oder die mir irgendwas zu sagen meint, halte ich überhaupt von deren Charakter genug, um mich kritisieren zu lassen? Und ja, dann die Frage, möchte ich das annehmen oder nicht?
Wobei ja an anderen Stellen Marc Aurel auch durchaus dafür ist, such dir Rat in komplexen Fragen und sei offen, wenn dich jemand zu Recht kritisiert. Dann setzt sich auch damit auseinander, ne? Und ich glaube, er würde wahrscheinlich sogar sagen, jemand, der charakterlich nicht ein Vorbild sein kann, kann aber trotzdem in einer Situation dir etwas sagen, was vielleicht auch situativ für dich richtig sein kann.
Das weiß ich gar nicht, denkst du?
Also nicht grundsätzlich, ne? Aber so
Per
diese
Zufall, meinst du,
Per Zufall, ja genau, ne?
selbst das blinde Huhn findet man Kritikei an dir, was richtig ist. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ich kann es jetzt gerade nicht mit der Textstelle belegen, aber ist seine Einstellung eher, also jemand guckt dir erstmal, was die Leute selber antreibt und die meisten, die haben selber so viel eigene Fehlvorstellungen in ihrem eigenen Existenz, dass sie von denen nichts sagen lassen musst. Aber klar, du hast schon recht, wenn jemand mit Kritik mal richtig liegt, dann nimm die gerne an und richte dich danach.
Ne, weil du dann auch wachsen kannst weiter dann, ne? Ja. Ja, was haben wir noch in der Passage?
Du sagst dann, das Resultat, was er sieht, das ist die Zeit, die dir verbleibt, in Ruhe verbringen. Ruhe ist dann eben das Ziel, ne? Gelassenheit, Ruhe, sich nicht mehr aus der Bahn werfen lassen von all diesen externen Verwehungen.
Ja, es wäre dann so Ataraxia und Apatheia,
Ja.
ne? So die beiden Dinge. Sehr interessant, ob das dann auch im Griechischen da so steht. Ja. Also mit dem Ataraxia steht auf jeden Fall da. Eumenos. Daimon. Ja, doch, Apatheia steht auch drin. Ja, beides mit drin.
Im Frieden mit dem Lebensfunken in dir.
Ja, und jetzt ist wieder die Frage, was ist der Lebensfunke?
Ja.
Was würdest du denn sagen, was der Lebensfunke ist für dich aus?
Ja, es gibt ja auch den göttlichen Funken zum Beispiel, der in einem drin ist, also ein Stück von der kosmischen Allvernunft, die in uns allen ist.
Also ich hätte das jetzt eigentlich auch so interpretiert, dass er das damit meint. Also ist zwar mit in Verbindung mit Leben und Funke irgendwie ungewöhnlich, so, ne? Aber dieser Begriff des Funken, ne, da steckt ja irgendwie so in der Übersetzung auch so das Feurige drin, was dann wiederum so auf den kosmischen Geist, die kosmische Rationalität, den Logos irgendwie so verweist dann, ne?
Ja, und das Pneuma wieder, ne?
Ja, genau. Ja, guck, also hier in der anderen Übersetzung steht auch, dann wirst du die Zeit, die dir bis zum Tode noch bleibt, in Ruhe, Heiterkeit und versöhnt mit der dir innewohnenden göttlichen Kraft verbringen. Ja, da sind wir wieder eigentlich dann. Und in der anderen Übersetzung, in Ruhe und in Eintracht und Frieden mit deinem Genius zu durchleben. Das ist auch wieder spannend, was sie da draus machen, so, ne? Dein Genius. Also,
Das
das
ist
habe ich.
kein Begriff, der in meinem Alltagsvokabular öfter vorkommt, ehrlich gesagt.
Nee, ich glaube auch nicht, dass
Genius.
das ein Begriff ist, der häufig bei den Stoikern vorkommt, ne? Ja, aber da sieht man so ein bisschen so wieder die Geschmacksnuancen und dann merkst du halt auch, ne, jetzt in deiner Übersetzung Lebensfunke, kratzt du dich am Kopf, hä? Irgendwie göttlicher Funke, ja, aber Lebensfunke. Dann ist das andere raus, Genius, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Und dann in der dritten Übersetzung, göttliche Kraft. Ja, das könnt ihr dann wieder. Ne, und diese Suchbewegung, das haben wir ja wirklich häufiger mal gehabt, ne? Das würde ich auch immer wieder raten, wenn man Irritationen hat. Nicht als allererstes zu denken, ich bin zu doof, das zu lesen. Okay, da hat vielleicht der Übersetzer irgendwas reingebaut, was tatsächlich ein bisschen schwierig zu interpretieren ist. Ne? Und erst wenn drei oder vier Übersetzungen keine Lösung bringen, dann kann es auch immer noch sein, dass das Fragment vielleicht ein Problem hatte.
Ja, jeder Übersetzer hat da so seinen eigenen Geschmack und seine eigene Lesart, die man dann eben aufgetischt bekommt.
Ja, wenn jemand viel Aristoteles übersetzt und dann auch mal die Stoa übersetzt, dann schwappen garantiert aristotelische Begriffe damit rein. Und ne, wenn jemand was anderes immer macht, wieder andere Dinge dann. Ne? Oder wenn überhaupt nicht so philosophisch unterwegs ist, dann kommen vielleicht eher irgendwelche metaphorischen Sachen rein, ne, wie man sich das so aus dem Sprachgebrauch heraus dann erklärt. Und das muss man dann alles irgendwie erstmal nachvollziehen können. Und manchmal ist das dann halt doch ein Buch mit 7 Siegeln.
Ich hoffe, wir konnten den 12.3 etwas entsiegeln für unsere Hörerinnen und Hörer. Alex, über was bist du sonst so gestolpert diese Woche oder was hast du erfahren, was du vielleicht teilen möchtest?
Ich war gestern Abend mit meiner Frau in einer Veranstaltung in Frankfurt und zwar von Luisa Neubauer. Ist ja von Fridays for Future in Deutschland relativ bekannt, so ne, als junge Ikone. Auch irgendwie merkt man auch, da waren ganz, ganz viele junge Leute. Und man merkte nachher auch bei den Fragen so, dass sie tatsächlich wirklich so einen starken Vorbildcharakter für viele Leute hat. Ne? Und es ist auch schon beeindruckend zu sehen, mit wie viel Energie und Energie und auch Selbstsicherheit die so einen Abend bestreitet, ne? So ganz alleine auf der Bühne zu stehen, 1,5 Stunden lang, schon echt eine Leistung, ne? Und auch den Raum in so einem Saal zu halten, und das irgendwie so mit Ende 20, finde ich schon echt, also Hut ab.
Also das war so ein Interviewformat oder?
Nee, die war da ganz alleine. Also okay. Ist wirklich so Deus ex machina zum Beginn auf die Bühne gesprungen. Hello, Frankfurt. Und dann hat sie ein bisschen was erzählt und dann sagt so, ich habe ein Buch geschrieben, ich lese jetzt mal ein bisschen was davon vor. Und dann, nachdem sie es vorgelesen hat, kam sie wieder zurück in den Center Stage und hat dann wieder was erzählt, hat mal ein paar Folien gezeigt und dann wieder was vorgelesen. So, das ist so ein bisschen das Format gewesen. Warum ich das jetzt aber hier anspreche, ist, dass der Buchtitel war, wie wäre es, wenn wir mutig sind? Und ich fand das ganz spannend. Also erstmal diese Formulierung, nicht wenn wir mutig wären, also nicht den Konjunktiv, sondern wirklich so dieses Reindenken, wie wäre es, wenn wir mutig sind? Also das Reinspringen eigentlich in einen zukünftigen Zustand, in dem wir etwas anderes haben, als wir es jetzt haben. Und daran irgendwie so zu arbeiten, das fand ich erstmal wirklich einen ganz spannenden Gedanken. Und dann bin ich natürlich auch direkt hellhörig geworden, weil ne, Mut, eine der 4 Kardinaltugenden, wie versteht sie denn dann Mut? Und sie hat danach dann sehr viel von Hoffnung auch gesprochen und hat an einer Stelle dann auch erläutert, wie kommt sie denn eigentlich so zu ihrer Hoffnung und hat dann gesagt, dass sie relativ früh im Studium über ein Konzept gestoßen ist, was sie da sehr beeinflusst hat, nämlich den Possibilismus. Oh Gott,
Tismus?
Tismus, Mismus, ich weiß es jetzt nicht genau. Also auf jeden Fall ein Ansatz, wo es um Möglichkeiten geht. Und das ist natürlich, haben wir auch schon drüber gesprochen, als wir über die Seneca-Passage, über die Zukunft gesprochen haben, dass wir eben bestimmte Möglichkeiten nicht ausschließen können. Und wenn sie positiv sind, ist auch unsere Entscheidung, ist, dass wir uns weiter an ihnen in unserem Handeln orientieren. Und dass ja die Stoiker zum Beispiel nur davon abraten würden, im Übermaß von Möglichkeiten auszugehen, deren Eintrittswahrscheinlichkeit eben faktisch ausgeschlossen ist oder extrem gering ist, wo man dann auf ein Wunder hofft. So, ne? Das kann manchmal dann auch vielleicht als letztes Refugium ja irgendwie ganz spannend sein, aber so für den Alltagsgebrauch nicht wirklich unbedingt hilfreich, weil eben das Frustrationspotenzial sehr, sehr groß ist. Und diese Verbindung habe ich gedacht, so ja, da steckt schon so ein bisschen in der Art und Weise, wie sie offensichtlich durchs Leben geht, etwas drin, was man auch ein bisschen stoisch deuten kann. Ne? So dieses orientier dich eben an den positiven Möglichkeiten und versuche im Hier und Jetzt etwas dafür zu tun, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Möglichkeit größer wird.
Und lässt dich nicht übermannen von all den anderen Negativszenarien, die ja da sind und die vielleicht sogar wahrscheinlicher sind, rein mathematisch gesehen.
Genau. Ja, und es wurde an dem Abend auch viele Beispiele genannt von positiven Dingen, die sie irgendwo auf der Welt gesehen hat, ne? Also was zum Beispiel Bericht, wie machen eigentlich jetzt Leute, Klimaaktivisten, das in den USA aktuell unter den gegebenen Rahmenbedingungen, ne? Ist ja schon eher sehr, sehr deprimierend. Ja, und auch die sind trotzdem immer noch aktiv und schaffen es auch im kleinen Rahmen, kleine Erfolge umzusetzen. So, und dieses Stück für Stück daran arbeiten, was sie halt nicht gesagt hat, ist, was im Stoizismus noch dazu käme, so diese Reserve Clause, ne? Arbeite mit der positiven Möglichkeit, sei dir aber bewusst, sie kann nicht eintreten. Ne? Also sozusagen die Vorwegnahme des Scheiterns. Das ist so etwas, was in diesem geschlossenen Begriff noch nicht drin war. Und ich hatte so das Gefühl, dass bei ihr vielleicht manchmal so ein bisschen durchklang, dann doch irgendwie die Hoffnung da drauf. Und letztendlich die Befriedigung kommt dann dadurch, dass man es auch erreicht. Und das ist halt letzter Konsequenz aber dann doch auch der gefährliche Aspekt, ne? Also, weil das eben nicht garantiert ist. Und wenn da deine ganze innere Energie und Hoffnung dran hängt, dann ist die halt auch mit einem Schlag weg, wenn sich zeigt, dass es eben nicht funktioniert. Und da, glaube ich, ist der stoische Ansatz tatsächlich ein Tick robuster. Ne? Man könnte dann wieder sagen, ja, das Gegenargument ist, ja, ist das aber nicht zu zurückhaltend, ist man dann, hängt man die Latte nicht zu niedrig und dann kommt irgendwie gar nichts in Gang, so. Und ich glaube, das muss nicht sein. Ne? Das kann durchaus miteinander in einer guten Kombination stehen. Und ja, aber zusammenfassend, meine Frau und ich haben uns beide nach der Veranstaltung angeguckt und wir waren uns in einer Sache einig. Das, was sie geschafft hat nach 1,5 Stunden, ist, man geht mit einem Spirit raus und will was tun. Und zwar nicht das gleiche wie sie, aber unbedingt, ne? Aber du willst selber, merkst irgendwie so, dieser Impuls, Möglichkeiten sind da, du kannst was tun, tu es. Und zwar hier und jetzt in deinem Möglichkeitenraum, in deinem Rahmen. Und das finde ich schon eine ziemliche Leistung. So.
Ja, das ist ein tolles Fazit, dass sie das geschafft hat, da so Energie rauszugeben. Und wie, weißt du, wie bei diesem Kugelspiel.
Ja, genau.
Klick, klick, klick.
Ja, sie hat viele Leute, glaube ich, angestoßen und das ganz ganz süß. Es gab eine Schülerin, die sich auch gemeldet hat und die davon berichtet hat, dass sie Vegetarierin ist, aber dafür häufig ausgelacht wird, weil so viele andere Leute da halt eher eine negative Einstellung zu haben und sie damit stigmatisieren und so. Und die hat dann wirklich gefragt, ja, was kann ich da tun? Wie kann ich damit umgehen? Und die hat sich dann wirklich auch Zeit genommen, da halt eine Frage aus ihrem eigenen Erleben mit auch zu kontextualisieren und zu beantworten. Und ich glaube schon, dass das dann auch für so ein jüngere Frau da halt tatsächlich dann auch irgendwie guter Impuls war, ne? Dass man da mal so angesprochen wird und so eine Bestätigung bekommt. Und von daher, glaube ich, ist das toll, dass das jetzt nicht irgendwie nur der alte weise Mann ist oder weiße Mann, der da vorne steht und die Welt erklärt, sondern dass es eben eine junge Frau ist, die zu anderen jungen Frauen spricht und da Hoffnung macht und auch im guten Sinne ein Vorbild gibt. So. Fand ich
Wenn
irgendwie.
ihr noch andere Frauen hören wollt, die zu Frauen und Männern sprechen, dann mache ich jetzt eine perfekte Überleitung. Dann solltet ihr am 11. Oktober euch nochmal Tickets buchen für die Stoicon ex Hannover, wo ich unter anderem sprechen werde, aber auch andere Frauen und ja, wo wir uns austauschen wollen über Feminismus in der Antike, großes Fragezeichen dahinter. Wie Stoizismus im Leben von modernen Frauen eine Rolle spielt. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn da noch sich einige anmelden für. Das ist ja ein Online-Event. Könnt ihr euch über Eventbrite anmelden? Da können wir nochmal einen Link in die
In die Show
Shownotes
Notes
von
packen.
heute setzen. Das ist kostenlos am Nachmittag vom 11. Ja, da kann man sich dann auch im Chat noch munter austauschen danach. Das wird bestimmt schön und ein schönes Community-Event.
Da fällt mir noch eine Sache zu ein, die auch gestern in der Veranstaltung war, als nämlich in die Fragerunde ging, in die offene Fragerunde, hat sie nochmal das gesagt. Ja, und jetzt, wenn wir in eine Fragerunde gehen, gibt es so zwei Wahrnehmungsmöglichkeiten. Die eine ist, da sitzt jemand und überlegt, ah, ist das jetzt eine relevante Frage? Sollte ich die stellen? Ist die gut formuliert? Habe ich mir wirklich genügend Gedanken gemacht und so weiter? Typischerweise XX-Chromosom. Und dann gibt es auf der anderen Seite die einfach die Hand hochreißen und sagen, ich hätte aber eine Frage. Und wer hat sich als erstes gemeldet? Ja, aber das war dann nachher auch ein Running Gag, ne? Also das war dann in dem Sinne, war dann tatsächlich auch so ein bisschen, glaube ich, mal ein Stage-Setting da gemacht und fand ich eigentlich eine sehr schöne Sache, da mal so ein bisschen Bewusstheit für zu schaffen, wie so vielleicht auch Rollenverhalten in der Gruppe geprägt sind und dass das eben auch Einfluss hat auf das, wie es dann ablaufen kann. Ja, gut. Soweit.
So gut.
Dann freuen wir uns auf die Veranstaltung, die du jetzt bald hast. Und nächste Woche geht's weiter mit dem Thema Emotionen. Und für heute war's das dann. Und bis bald, sofern noch
Soweit
die
es das
Zeit.
Schicksal es zulässt.
Genau.
Ciao.
Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zopf.